manche Bauwerke sehen aus gleichzeitig, als wären sie schon seit 1000 Jahren da und als wären sie trotzdem aus der Zukunft. Und das changiert so zwischen sowas total Archaischem und trotzdem Science Fiction, was irgendwie auch einen ganz, ganz speziellen Reiz für mich ausmacht.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Kunst- und Architekturhistoriker Felix Torker. Hallo Felix.
Hallo.
Felix, wir sprechen heute über ein Buch, wo wir sehr stolz sind, auf dem Cover zu sein mit St. Agnes. Es gab mal einen Stadtplan, Brutalist Berlin, und jetzt gibt es ein kleines Kompendium mit 50 brutalistischen Highlights in Berlin. Und jedes Gebäude wird vorgestellt. Und das hast du zusammengestellt.
Das habe ich zusammengestellt.
Und interessant ist, beim Durchblättern bleibt man zum Beispiel hängen bei dem Atelier von Katharina Grosse, was ich sehr interessant finde. Das ist ein Gebäude von Augustin und Frank, Ich glaube aus dem Jahr 2014.
Ja.
Und aber auch Mäusebunker, St. Agnes, viele Kirchen. Wie bist du vorgegangen? Es war beschränkt auf 50, nehme ich an.
Es war beschränkt auf 50, das ist auch ganz gut so, denn also so ein paar mehr gibt es schon noch, aber also 100 hätte ich, glaube ich, nicht zusammenbekommen. Es ist immer so ein bisschen eine Frage, was man noch dazu zählt, und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen entspannt sein bei den Zuschreibungen. Wenn was brutalistisch genannt wird, kann es gleichzeitig auch was anderes sein. Und ich habe damit angefangen, eigentlich vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich einen Job gekriegt am Deutschen Architekturmuseum als kuratorischer Assistent für eine Ausstellung.
In Frankfurt.
Ja. Und die Ausstellung hieß SOS Brutalismus. Und das war eine riesen Bestandsaufnahme, eigentlich global erstmal zu sehen, was gibt es an Brutalismus. Viel wurde damals schon abgerissen, viel wird immer noch abgerissen. Was ist in Gefahr? Und Teil dessen war natürlich auch in Deutschland zu suchen. Und wir hatten da schon relativ viel, auch in Berlin. Als der Verleger von Blue Crow Maps dann auf mich zugekommen ist, wir hatten durch die Ausstellung schon ein bisschen Kontakt, und mich gefragt hat, kannst du Berlin machen? Dann konnte ich natürlich sagen, klar, ich kann schon mal in unsere alte Datenbank schauen, da gibt's schon ganz viel. Und dann aber doch noch mal rein zu zoomen und zu überlegen, okay, was kommt jetzt wirklich rein und was ist uns entgangen, weil wir uns natürlich nicht nur auf Berlin konzentriert haben. Das war dann eigentlich die spannende Arbeit, und dem nochmal hinterher zu recherchieren und wie heißen eigentlich die Architekten von diesem random Parkhaus und so weiter. Das ist dann die Schwierigkeit. Aber so habe ich auch die eigene Stadt eigentlich nochmal ganz neu entdeckt. Also ich bin 2007 nach Berlin gezogen. Ich habe das ganze Ding auch selber durchfotografiert und bin an viele Orte und zu vielen Bauwerken gekommen, die ich sonst noch nie besucht hatte. Und das war eigentlich ein ganz schöner Trip.
Und erzähl mal, gibt es irgendwelche Neuentdeckungen, die du in der Arbeit an dem Projekt für dich entdeckt hast?
Für mich schon. Also Neuentdeckung ist natürlich immer die Frage, nur weil ich es nicht gekannt habe, weiß ich nicht, wie viele andere es noch nicht kennen. Für mich ganz interessant, es gibt ziemlich viele anonyme Parkhäuser, die aus so Fertigsystemen funktionieren, die von irgendwelchen Baugesellschaften erfunden wurden. Und dann gibt es das gleiche Parkhaussystem an der Sonnenallee und in der Gropiusstadt und in Pankow, jeweils in anderen Konfigurationen. Unmöglich herauszufinden, welcher Architekt das hier erfunden hat, aber das ist dann schon irgendwie ganz clever gemacht. Also es ist nicht nur Platte, sondern es ist auch schon Gestaltungswille und so flexibel, dass man da ganz andere Sachen draus machen kann. Das finde ich dann schon spannend, wenn man da nochmal so eine anonyme Architektur, so einen Alltagsbrutalismus jenseits der Ikonen wie Fehling und Gogel oder wie hier Düttmann findet.
Interessant, die allererste Ausstellung, die wir hier in St. Agnes hatten, war ja von dem OMA, also von dem Office for Metropolitan Architecture, heißen die, glaube ich.
Kohlhaas.
Rem Kohlhaas, genau. Und zwar war das eine angepasste Übernahme von der Venedig Biennale über Civil Servants, also über Architekten als Staatsdiener. Was eben interessant ist, dass es in England Stadtverwaltungsangestellte als Stadtplaner Gebäude geplant haben, also quasi fast anonyme Entwurfsverfasser.
Ja.
Der Düttmann war ja interessanterweise hier damals Senatsbaudirektor von West-Berlin und hat aber diese Kirche, weil die katholische Kirche natürlich ein privater Bauherr ist sozusagen, als Architekt gemacht, parallel zu seiner Senatorentätigkeit. Aber vielleicht, um die Hörerinnen und Hörer nochmal abzuholen, was ist denn Brutalismus?
Also man könnte kurz sagen, rohe Betonarchitektur, aber wenn man es ein bisschen gründlicher beschreiben möchte, ist das ein Begriff, der Mitte der 50er Jahre in England aufkam und eine neue Art des Bauens oder neue Ansätze zusammengefasst hat, die eigentlich schon in der Luft lagen. Also es ist nicht so, dass eine Künstlergruppe oder eine Architektengruppe sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir machen jetzt Brutalismus. Ja, die Smithsons waren Architekten, die das mit erfunden haben. Aber eigentlich lag in der Luft, dass dieses Immaterielle der frühen Moderne, weiße Wände, Glas, viel Transparenz, eigentlich nichts Massives oder keine Materie, dass das so ein bisschen in Frage gestellt wurde. Klar, jede neue Architektengeneration arbeitet sich immer an ihren Vorvätern ab. Und da kam dann so die Lust auch wieder am richtigen Material. Und ein Schlüsselbegriff, der ein bisschen schwierig zu fassen ist, ist die Ehrlichkeit. Die Architekten haben gesagt, wir wollen betont ehrlich bauen, indem wir zeigen, aus was ein Gebäude gemacht ist, aus welchen Materialien es zusammenhält. Wir wollen die Konstruktion zeigen, wir wollen nichts verstecken, wir wollen nichts hinterstecken hinter Putz oder hinter Verkleidungen oder sonstige Tricks. Jeder soll eigentlich nur durch Angucken verstehen, wie das Ganze zusammenhält. Und das sollte dann auch noch so passieren, dass es spezifischer ist, als es die klassische Moderne ist. Es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ein Gebäude sollte einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Es sollte nicht komplett austauschbar sein, wie im International Style, dass der Flughafen in Manila oder in Vancouver stehen kann. Es sollte eine Spezifik haben, also Konstruktion zeigen, Materialien zeigen und einen Wiedererkennungswert. Das sind so die drei Hauptmerkmale im Dienste einer betonten Ehrlichkeit. Jetzt können natürlich die anderen Architekten zu Recht sagen, naja, Putz ist ja genauso ehrlich, der hat auch Funktionen, der isoliert und schützt die äußere Hülle. Aber so genau darf man da nicht reingehen. Also es ging wirklich darum, das so roh wie möglich, so offen wie möglich zu zeigen.
Ja, und ehrlich in dem Form, dass dann zum Beispiel so ein Putz dann nicht nochmal angestrichen wird, ne? Sondern
auch das wäre eine Möglichkeit, genau. Aber Putz an und für sich war eigentlich schon für die Puristen zu viel des Guten. Das mündet ein bisschen in das nächste Problem, also bis auf das Grüppchen da in London, das sich diesen Namen ausgedacht hat, hat sich eigentlich fast niemand in der Welt, der so gebaut hat mit diesen Ansätzen, selbst als Brutalist bezeichnet damals. Das kommt eigentlich erst im Nachhinein mit Architekturhistorikern wie mir, dass man schaut, was waren diese Ansätze und kann man die auf vielleicht ganz viel Architektur aus der Zeit anwenden? Und ja, es gibt die gleichen Beweggründe von vielen Architekten rund um die Welt. Also man kann wirklich von Australien nach Südamerika und nach Europa und nach Japan gehen. Und die Erklärmodelle, die die Architekten haben, die gehen genau in die gleiche Richtung wie das, was das Grüppchen in London identifiziert hat und benannt hat.
Mhm. Ich finde einen anderen Punkt noch interessant, und zwar ist das oft die Lichtführung. Also die Lichtführung im Wechselspiel mit dem Beton.
Ja, absolut. Also meine eigene Theorie ist, dass der Brutalismus sich unheimlich verbreitet hat in der Welt, weil er sich fantastisch fotografieren lässt und Architekturmagazine natürlich in aller Welt ausbreiten, was jetzt in England gebaut wird, was in den USA gebaut wird. Und damals war es aber alles noch schwarz-weiß. Und das ist eigentlich schwierig mit der klassischen Moderne, mit den komplett weißen Wänden und der Transparenz, das irgendwie mit dem Licht richtig hinzukriegen, dass das einfach reproduziert werden kann in einem schwarz-weiß schlecht gedruckten Architekturmagazin in den 50ern und 60ern. Aber der Beton, der hat so ein mittleres Grau und was die Brutalisten unheimlich gemocht haben, war den ganz rau zu schalen. Also das war auch eine Grundidee. Wir polieren das jetzt nicht mehr nach, wenn das mit Brettern geschalt wurde und die Bretter kommen weg, sieht man das Muster von den Brettern, sehr schön. Man sieht, wie es gemacht wurde. Und gleichzeitig, wenn dann da so ein Streiflicht reinkommt, dann gibt es so ein fantastisches Relief, so ein Effekt, der sich perfekt abbilden lässt für Architektur, schwarz-weiß Architekturmagazin der Zeit. Ich glaube eigentlich, dass die Postmoderne mit ihren bunten Säulchen und Tüttel erst in den 80er Jahren funktionieren konnte, weil da die Architekturmagazine dann langsam auf Farbe umgestellt haben.
Interessant. Ja, manchmal unterstellt man den Architekten ja, sie bauen fürs Foto, ne?
Mhm. Ja, absolut. Damals auch. Also, naja, vielleicht ist es auch andersrum. diejenigen, die sich gut abbilden lassen, machen einfach die Runde und die anderen sehen das irgendwo anders auf der Welt und sagen, okay, das sieht schon toll aus und das wäre vielleicht auch ein Ansatz für meinen Justizpalast in Papua-Neuguinea.
Ja, wobei ich mich dann auch frage, ob das nicht was auch mit den Hemisphären zu tun hat. Also wie so ein Architekt wie Barragan zum Beispiel, der funktioniert in Deutschland ja gar nicht, weil wir diese Farbwiedergabe durch die dunklen Jahreszeiten nicht so haben.
Das hat Corbusier hier auch unterschätzt. Er hat ja seine Unität der Habitation, also eigentlich der Ursprungsbau, in dem er den Begriff Beton Brut, daher kommt Brutalismus, roher Beton erfunden hat. Den hat er in Marseille gebaut, schönes Wetter, und dann in Indien nochmal, auch schönes Wetter. Und dann sollte er ihn hier in Berlin für die internationale Bauausstellung bauen. War alles ein bisschen schwieriger mit den Behörden, aber das Farbschema hat er ungebrochen übernommen und das funktioniert in Berlin nicht ganz so schön wie in Marseille.
Und sag mal, was mir noch auffällt, wenn ich über Brutalismus nachdenke, ist, dass es ja meistens Gebäudetypen sind, die, ich meine, jedes Gebäude dient dem Menschen, aber doch häufiger eigentlich noch eher sozialere Ansätze haben. Also man findet hier auch in dem Kompendium Krankenhäuser, Kirchen, öffentliche Einrichtungen. Woher kommt das, dass es nicht so viele, sage ich mal, Headquarter-Gebäude gibt, die bekannt sind, sondern eher welche, die dem Gemeinwohl dienen?
Es ist sehr viel öffentliche Architektur und das unterscheidet es auch von den Nachklängen, die wir heute sehen. Das ist eher privat. Das ist definitiv ein Zeichen der Zeit, dass in den 50ern und 60ern nach dem Zweiten Weltkrieg die jungen Sozialdemokratien in Europa, aber auch in Amerika und in vielen anderen Regionen sehr viel, erstens durch die wirtschaftlichen Aufschwung, sehr viel finanzielle Mittel hatte. Gleichzeitig wollte man sich aber auch als Gesellschaft nochmal neu und als sozialdemokratische Gesellschaft aufbauen, in der der Staat eine sehr wichtige Rolle spielt, in der das Staat dafür sorgt, dass die Leute irgendwo wohnen können und dass sie kulturelle Einrichtungen haben und dass es Universitäten gibt. Und da war einfach wahnsinnig viel Bedarf. Da war viel Ressourcen und Arbeitskraft da. Arbeit hat noch nicht so viel gekostet. Und gleichzeitig sind ganz viele junge Architekten zum Zug gekommen. Also hier in Berlin Tegel Flughafen, das war das erste Projekt der Architekten Gackern und Mark, als sie aus der Uni gekommen sind. Das ist heute unvorstellbar. Und da gibt es ein paar so Beispiele, wo wirklich ganz frisch aus der Uni junge Architekten experimentieren können. Gleichzeitig in den 60ern ist irgendwie Space Age und eine Aufbruchsstimmung und unheimlicher Fortschrittsglaube. Und das geht dann so ineinander über, dass das zu so einer neuen monumentalen Science-Fiction-Architektur wird, die vom Staat bezahlt für das größere Wohl gedacht ist. Das schlägt dann ziemlich schnell um nach den 68ern.
Wobei, glaube ich, die Architektur bei den 68ern jetzt nicht so gut ankam. Also mein Schwiegervater hat damals hier gesagt, als Lena und ich hier die Kirche erworben haben, dass er das dann doch auch auf den zweiten Blick gut fand. Das ist ja auch so interessant bei den brutalistischen Gebäuden. Von außen würde man denken, das reagieren viele und denken, das ist ja ganz schrecklich. Und vor allem, was ich super interessant finde, ist, wie sensibel diese Gebäude sind. Also wenn die nicht richtig gepflegt sind oder richtig gerahmt sind oder verwahrlost, dann ist es ganz schrecklich. Und wenn man aber mit wenigen Griffen quasi, weiß ich nicht, Unkraut weg, Graffiti weg und eingeschlagene Scheiben erneuert und vielleicht irgendwie die Beleuchtung ergänzt und wieder den Ursprungszustand auf den ersten Blick wiederhergestellt, schon, also die sind sehr empfindlich. Wenn eine kleine Detail nicht passt, passt der Gesamteindruck nicht. Und er meinte, die wären damals auf die Straße gegangen gegen solche Architekturen.
Ja, absolut. Man muss schon denken, was für ein heftiger Eingriff das oft in das Straßenbild war. Also da hat man natürlich auch rücksichtslos, aus heutiger Sicht rücksichtslos, die Gründerzeit großflächig abgerissen. Beispiel St. Agnes. Düttmann war der Baudirektor hier und hat straßenzügeweise die sogenannte Flächensanierung gemacht. Das heißt, alles radikal abreißen und neue Wohnblocks rein, weil Gründerzeit ist outdated und man will nicht mehr diese 5 Hinterhöfe.
Von dem, was noch stand, ne?
Von dem, was noch stand, das ist schon richtig. Es war sehr viel zerbombt. Ja. Aber man wollte jetzt keine Blockrandbebauung mehr. Man möchte jetzt neue, moderne Wohnblocks mit mehr Grün. Dafür gibt's kein richtiges Leben auf der Straße mehr als Konsequenz. Und sowas wie diese Kirche, das gibt's ein paar Mal in Berlin. Ich habe fast das Gefühl, das ist so ein bisschen Wiedergutmachung für die unheimlich monotonen Wohnblocks, die drumherum entstanden sind. Also das sieht man auch sonst im Randgebiet, in den großen Developments, dass die Kirchen eigentlich das Schönste architektonisch sind, wo man sich nochmal mehr gegönnt hat und mehr Mühe gegeben hat und nicht nur so schnell wie möglich Wohnraum schaffen wollte. Und natürlich ist das auf großen Widerstand gestoßen. Und da ist auch so ein bisschen das Problem in dieser Gigantomanie, in dieser Monumentalität. Entweder man sieht darin den Wohlfahrtsstaat, der für seine Bürgerinnen und Bürger sorgt, oder nach den 68ern sieht man darin so die überbordende Übergriffigkeit eines Apparates, der eigentlich unkontrolliert vor sich hin macht, und dann wird das Ganze sofort total bedrohlich.
Und den Leuten vorgibt, wie sie zu leben
haben. Genau, und das hilft auch nicht, dass danach gleich der Neoliberalismus erstmal mit sämtlichen Instandhaltungsmaßnahmen aufgeräumt hat, weil kostet ja nur Geld. Und dann ist das Ganze in Rekordzeit verfallen, was dem Image natürlich noch weiter geschadet hat. Das sieht man daran, dass in der Schweiz als so ziemlich einzigen Land ungebrochen ein total positives Verhältnis zum Beton und zum Sichtbeton herrscht, weil die immer mehr finanzielle Mittel dafür aufgewendet haben, Betonprojekte aus den 50er, 60er Jahren gut instand zu halten, und dann hat das Image auch weniger gelitten.
Ja, was interessant ist, was du sagst, diese Siedlung, wir sind ja hier in der Springsiedlung, die Häuser wurden von dem Wolz Ebert geplant, dem Sohn von Friedrich Ebert, was ja auch Sozialdemokrat und dieses neue Wohnen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe dann, wir beschäftigen uns ja viel mit Nachkriegskirchen, irgendwann habe ich festgestellt, diese Siedlungskonzepte, eine Siedlung, eine Kirche, manchmal noch eine zweite Kirche, je nachdem katholisch und protestantisch, oder nur eine, zwei Kneipen, die waren ja mitgeplant. Dieses Muster wiederholt sich 4-5 Mal in der Stadt. Also das ist sozusagen immer wieder dasselbe Konzept, irgendwo Wohnbauten, fast zum Teil identisch, ne?
Und zur Verteidigung der Architekten und Architektinnen muss man durchaus auch sagen, dass häufig viel mehr öffentliche Infrastruktur geplant wurde. Man hat halt mit den Wohnungen angefangen, dass die Leute erstmal irgendwo wohnen können. Und als die standen, ist oft die ganze sekundäre Bebauung eigentlich gestrichen worden, weil man hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt schnell noch mehr Wohnungen. Das ist ja egal, ob es jetzt da noch einen Supermarkt gibt oder nicht. Das war schon ein bisschen integrativer geplant, als es dann am Schluss eigentlich geworden ist, weil dann diese ganzen Quality-of-Life-Strukturen häufig im letzten Moment gestrichen wurden und das Ganze noch schwieriger als Umfeld gemacht hat.
Darin ist Corbusier ja auch gescheitert, ne? Der hat sich ja massiv gestritten, dass er, glaube ich, keine Friseure, Einzelhandel in dem Gebäude haben durfte, ne?
Genau, das war eigentlich ursprünglich auch eine schöne Idee, eine Stadt im Haus, dass man die Einkaufsstraße einfach auf Ebene 10 hat, und dann musst du bei schlechtem Wetter, was hier in Berlin ja durchaus schlau ist, gar nicht raus. Man hat einfach die Einkaufsstraße in einer Ebene in dem Haus und kann das alles machen. Aber genau, er hat sich eh total verstritten mit den Berliner Behörden. Nicht immer hat er vielleicht unbedingt recht gehabt. Corbusier ist ja berühmt für sein tolles Maßsystem, mit dem er alles plant, dass man also die Decke genauso hoch macht, dass man die Arme ausstrecken kann und sie berühren kann, und breiter als zweimal Arme ausstrecken muss so ein Raum eigentlich auch nicht sein. Und da hat die Berliner Bauaufsicht gesagt, nee, also selbst für Sozialwohnungsbau solche Hasenställe, das kommt nicht in Frage. Die Leute brauchen wenigstens ein bisschen mehr Deckenhöhe und ein bisschen mehr Luft. Dann hat er also seinen Namen nicht mehr drunter setzen wollen, aber dafür ist die Unité in Berlin eigentlich die vom Raum her die großzügigste. Also die anderen sind schon sehr beengt.
Ja, ich habe mal gewohnt, man kann da ja die Musterwohnung in Marseille. Lena und ich haben da mal übernachtet.
Die kann man mieten,
ja.
Und? Aber wie war das?
Klein. Aber das ist eben auch total interessant, hier, aus der Erfahrung von St. Agnes zu sprechen. Der Düttmann hat ja dann die Trümmerziegel eingesammelt aus der zerbombten Nachbarschaft und damit unten das Gebäude ausgefacht. Und wie du sagtest, das Material war eben teuer, also es gab wenig Material, die Arbeitsleistung war günstig, was dazu geführt hat, dass wir den Beton auch sanieren mussten, weil die Betonüberdeckung eben wahnsinnig dünn war, und dann regnet es rein in die Stahlkonstruktion, die erodiert und
rostet
und sprengt den Beton ab. Ja. Aber nochmal zu dieser Frage zurück. Die Stimmung der Zeit habe ich verstanden, aber warum haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Mercedes oder das Wirtschaftswunder nicht brutalistisch gebaut? Warum hat nur die öffentliche Hand?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt durchaus auch manche Unternehmenszentralen, wie hier zum Beispiel im Norden Schering, das ist heute Bayer, was eine riesen Konzernzentrale ist. Die haben eigentlich eher im International Style gebaut, weil man also globale Aspirationen hatte und nach Amerika geguckt hat. Und auch da, also Mies van der Rohe und so, waren natürlich, oder Saarinnen waren große Figuren, wo so die Glaskiste eigentlich eher das Ideal ist, weil das so dieses sehr ruppige, rohe und grobschlächtige vielleicht doch nicht ganz so einfach zu kolportieren ist, wenn da eine Konzernleitung ein neues Zentrum freigeben soll. Das war eigentlich, ja, in den 50er und 60ern würde ich sagen eher International Style und in den 70ern dann viel Hightech. Also wenn man, so ein bisschen wie das ICC hier, wenn du zum Beispiel anguckst in Berlin die BMW-Zentrale mit Aluminium-Panels, die so aussieht wie ein Vierzylinder-Motor, das hat dann auch wieder so ein bisschen mehr Raumschiff-Charakter.
Ja, ich finde ja, das Interessante beim Brutalismus ist diese Zweiseitigkeit. Es ist ja dieses raue, schroffe nach außen, aber dieses sehr warme, menschliche, zugewandte im Inneren. Also ich glaube, dass du recht hast mit so Konzernzentralen, eher so mies, die machen dich eher klein. Ja? Da ist klar, wir sind die Institution und du bist der Wurm, der in die Lobby kommt, ja, so auf eine Art. Und hier ist es ja so interessant, man, also nicht nur bei St. Agnes, auch bei Böhm oder bei Feeling Google auch, die haben was sehr Robustes nach außen und was sehr weich umspülendes im Inneren.
Ja, und was sehr spezifisch ist, das geht auch wieder nochmal darauf zurück, dass es nicht das gleiche Haus für 10 verschiedene Funktionen überall auf der Welt sein soll, was so ein Glaswürfel, bei dem man gar nicht sieht, was innen drin passiert, eigentlich einfacher macht. Es geht darum, was ganz genaues, maßgeschneidertes für eine Funktion an einem Ort für genau so und so viele Menschen zu planen. Und das funktioniert dann natürlich, wenn man genau in den Originalspezifikationen bleibt, ausgesprochen gut. Macht das ein bisschen schwieriger, sowas umzufunktionieren, weil es ganz viele schöne Detaillösungen bei vielen Bauwerken gibt, die dann später eben, wenn der ursprüngliche Zweck verloren geht, schwierig sind, zu etwas anderem umzufunktionieren. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so diese Spannung gegenüber dem, nicht nur den Vorvätern, sondern auch innerhalb der Generation der Nachkriegsarchitekten, ob man es jetzt so flexibel und minimalistisch wie möglich macht. Also mache ich hier eine Donald Judd-Kiste oder mache ich hier was irgendwie was ganz Kleinteiliges?
Ja, der Arno Brandlober hat das Konzept hier von St. Agnes hier immer so gedacht, als würde er Düttmann weiterbauen und als hätte Düttmann eigentlich immer diese Kunsthalle geplant und wäre das quasi im Gebäude versteckt, dass man diese Ebene einzieht und die Nave quasi zweiteilt und die Perspektive von diesen Gebäuden, ja, also das ist vielleicht auch mal interessant, du hattest über SOS, brutalism.org, sehr lohnenswert, eine riesige globale Plattform, wo man schmökern und träumen kann von Gebäuden, die sind klassifiziert in aktiv, bedroht und abgerissen, glaube ich.
Ja, guter Urlaubsführer. Wenn man irgendwo hinfährt, kann man immer gucken, was gibt es da noch für ein Parkhaus, mit dem man...
Und ein Open Source, wo Leute...
Genau, es wird weiter gesammelt. Also das war auch ein bisschen die Grundidee, nachdem die etwas wahnwitzige Idee, wir sammeln jetzt einfach alles auf der Welt, stand, war uns völlig klar, wir schaffen das nicht alleine. Aber gleichzeitig war der Brutalismus im Internet irgendwie schon so groß geworden, es war 2015, dass es also riesige Facebook-Gruppen gab mit 40.000 Mitgliedern, die tolle Sachen gepostet haben, die noch nie in der Wissenschaft irgendwie publiziert wurden. Also wir konnten nicht einfach zum Regal gehen und aus den letzten 30 Jahren einen Regalmeter Brutalismus rausziehen, weil sich der Begriff irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen hat und man musste eigentlich bei Null anfangen. Und klar kann man so generelle Architekturpublikationen aus der Zeit durchblättern und ein paar Treffer hat man immer. Aber das ist eigentlich viel spannender, wenn die Leute ein Einkaufszentrum in Zentralasien haben, das noch nie irgendein Architekturforscher beachtet hat und man da viel tollere Sachen findet, die es eigentlich auch wert sind, beachtet zu werden. Und so ist es dann unheimlich schnell gewachsen, weil man kann der Community dann auch was Schönes zurückgeben. Das Schöne am Brutalismus ist ja, dass jedes, oder nicht jedes Gebäude, dass viele so unheimlich spektakulär aussehen, wie Raumschiffe, gleichzeitig schon ein bisschen am Zerfallen sind und es hat noch niemand gesehen. Also es gibt so viele Neuentdeckungen, die aber gleichzeitig spektakulär sind, das macht, glaube ich, auch so den Reiz aus.
Und viel in sozialistischen Ländern, immer in sozialistischen Ländern auch, ne?
Ja, man unterschätzt, wie gut die Kommunikation auch während dem Kalten Krieg lief. Also die wussten genau, was in Frankreich und in den USA gebaut wurde. Und gleichzeitig, weil du schon angesprochen hast, die vielen Namen, die eigentlich vergessen wurden, weil sie in staatlichen Architekturbehörden gearbeitet haben, auch im Sozialismus natürlich viel oder fast alles aus staatlicher Hand geplant. Aber man wundert sich dann doch, wie viele Freiheiten oft die Architektinnen und Architekten hatten, um tolle Sachen auszuprobieren. Man merkt so ein bisschen, je weiter man von Moskau weggeht, desto abenteuerlicher wird es. Da konnte man noch ein bisschen mehr ausprobieren. Und es gibt sensationelle Sachen in Usbekistan und so.
Mhm, die irre, wo man gar nicht glaubt, dass das hält, ne?
Ja.
Also wo
ja.
Die Statik so verrückt ist, dass man gar nicht glauben kann, dass an so einem kleinen Ding so eine Riesenkugel hängt oder sowas.
Auch das, genau, das ist natürlich nochmal so ein bisschen ein Thema Fortschrittsglaube. Das war unglaublich, was man mit Stahlbeton auf einmal bauen konnte, weil das wahnsinnige Strecken überspannen kann, was du mit Backstein oder so sonst nicht machen kannst. Und das ließ sich wohl relativ einfach berechnen. Naja, man hat natürlich ein bisschen vorsichtig gerechnet. Wenn man so ein wahnsinnig verwinkeltes Ding sich ansieht, ist es kaum zu glauben, dass das einfach mit Stift und Papier alles ausgerechnet wurde. Dann großzügig gerechnet, aber trotzdem. Und da hat man natürlich, ist man ins Ausprobieren gekommen und hat aus dem Vollen schöpfen können. Konnte auf einmal Formen, bildhauerische Formen machen, die vorher unvorstellbar waren. Gibt auch viele aus der Zeit, die aus Bildhauerfamilien kommen. Ich glaube, da tut man auch.
Ach stimmt, ja, und Mutschler auch, ne? Mhm. Oder zumindest war Mutschler stark geprägt durch den Heringen oder so ähnlich.
Ja, das schlägt sich schon auch so ein bisschen nieder.
Und sag mal, der Blick jetzt auf Brutalismus und auch die, weil Beton hat ja im Moment ein wahnsinnig schlechtes Image, ne?
Ja.
Die CO2-Bilanz von Beton ist katastrophal. Ich finde, es fehlt manchmal daran zu realisieren, dass der Beton ja nun mal schon da ist und die graue Energie, wie man sie ja nennt, beziehungsweise die Stiftung Baukultur hat ja so einen Begriff versucht einzuführen von goldener Energie, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also quasi nicht nur die Energie des Aufwands, es zu erstellen oder die Energie, die drinsteckt, etwas abzureißen, sondern auch die kulturelle Energie, die eben in so einem brutalistischen Gebäude drinsteht, was ich im Übrigen total interessant finde, im Umgang hier auch mit St. Agnes, wo wir uns ja mit zwei sozusagen Ikonen befasst haben, der Berliner Nachnutzung, einmal das Berghain und einmal den Borsbunker, haben wir gemerkt, dass es einen großen Unterschied macht, was der Ursprungentwurf war vom Architekten in der Funktion. Also weil es ist natürlich was anderes, ob du eine Kirche planst, wo geheiratet, beerdigt, getauft und sowas wird, in der Lichtführung und so weiter, oder ob du ein Kraftwerk planst oder einen Bunker. Also es ist eben interessant in dem Ansatz, aber um sozusagen auf diese Energiefrage zurückzukommen, ich habe das Gefühl, man wird dem Brutalismus nicht ganz gerecht in seiner Nachhaltigkeitsbetrachtung. Wie siehst du das?
Also es ist erstmal völlig egal, welchem Stil oder welcher Haltung ein Gebäude zugeschrieben wird. Wenn es schon mal dasteht, sollte man auch gucken, dass es möglichst nicht abgerissen wird, weil dann sind alle Ressourcen verloren, egal ob es jetzt Stahl oder Eisen oder...
Und egal ob Denkmalschutz oder nicht.
Egal ob Denkmal. Jetzt kommt da hinzu, bei einer Kirche würde man vielleicht nicht am Anfang argumentieren, ach ist doch schade um den Mörtel, der da verbaut wurde, sondern das sollte vielleicht eher das dritte Argument sein, zu dem es gar nicht kommt, weil es eine kulturelle und identitätsstiftende und historische Funktion hatte, die irgendwie es sich zu bewahren gilt. Trotzdem würde man heute eigentlich im Zuge der Bauwende sagen, fast jeder Abriss ist falsch und man sollte tunlichst gucken, dass die wahnsinnig vielen Ressourcen, die schon verbaut wurden, irgendwie intelligent weiterverwertet werden. Das Ganze nimmt nochmal eine neue Perspektive an, wenn es jetzt darum geht, also in den letzten Jahren wird wieder ein bisschen mehr in diese Richtung neu gebaut. Und da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt nochmal neu baut, sollte man wieder mit so viel Beton bauen? Ist das noch realitätsnah oder sollte man lieber gucken, dass man es aus was Nachhaltigerem macht? Und auch da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also entweder die Betonindustrie würde dir jetzt erzählen, gut, wir arbeiten an Recyclingbeton und Ökobeton, der irgendwie in der Herstellung weniger CO2 aufwendet. Das ist in der Praxis immer noch schwierig, beziehungsweise kaum jemand macht es, weil es teuer ist. Ich glaube, die intelligentere Methode wäre, gleich so zu konstruieren heute, dass die Einzelteile nachverwendet werden können. Es gibt hier zum Beispiel von Pfarrer Frohn-Rochas das Wohnregal, das mit so Industriefertigteilbeton ein Wohnhaus gebaut hat, das sich danach wieder auseinanderbauen lässt. Und dann kann man mit den Einzelteilen wieder was anderes machen.
Ist das auch hier dabei?
Ja, das ist auch in
Buch. Ah ja, siehst du, interessant.
Mhm. Und dann kann man sagen, okay, also wenn jetzt noch die Energie und der CO2-Ausstoß aufgebraucht wird und wir können einfach nicht sagen, ob es in 40 Jahren wieder weg soll oder nicht. Hoffentlich nicht. Jeder sagt natürlich, ja, ich habe gerechnet, wenn es in 200 Jahren noch steht, easy. Aber lässt sich ja nicht projizieren. Und dann kann man es wenigstens wieder auseinanderbauen und kann das weiterverwenden. Denn also so Bauwerke wie das hier oder Ortbeton, aktuell ist die Praxis eigentlich immer noch Downcycling. Das heißt, es kommt in Schredder und danach wird es für den Straßenbau verwendet, aber nicht mehr für einen neuen Häuserbau.
Da fällt mir eine lustige Anekdote ein, die mir die Munira Al-Qadiri erzählt hat. Eine kuwaitische Künstlerin, die sich viel mit dem Thema Erdöl befasst. Und die hat eine Ausstellung gemacht in Dallas. Und da meinte jemand aus der Ölindustrie, er würde das gar nicht verstehen. Öl sei doch Renewable Energy. Es dauert halt ein paar Millionen Jahre. Halt. Wo ja. Man dann immer sieht, das ist alles eine Frage der Perspektive. Ne?
Absolut.
Aber was ich schon finde, ist, dass dass bei diesen ganzen Effizienzbetrachtungen, KfW 50 Haus und sowas, das ist natürlich alles richtig. Aber wenn man überlegt, wie aufwendig es ist, so ein Haus zu errichten, ist in der Abwägung zu sagen, man nutzt ein altes Haus nach, bis man an dem Punkt ist, dass man die ursprünglich aufgewandte Energie plus den Abriss plus den Aufbau mit eingepreist hat, da kann man lange auch mit einfach verglasten Fenstern heizen.
Ja, auch was die Dämmung angeht, also lange Jahre war das ja ein großes Hobby, auch bei Renovierungen oder Sanierungen von brutalistischen Bauwerken wie Kirchen, zum Beispiel der Apostel-Johannes-Kirche, das Ganze so einzupacken, was natürlich aus ästhetischer Sicht beim Brutalismus ganz besonders fies ist, weil es darum ja geht, das Konstruktionsmaterial zu zeigen. Aber die Vorsätze, das Ganze effizienter zu machen, sind ja durchaus lobenswert. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, wie viel Sondermüll stecke ich eigentlich in die vielschichtigen Fassaden, der danach wieder aufwendig entsorgt werden muss, wenn es in 30 Jahren wieder was anderes sein soll. Und auch da wieder sehe ich so ein bisschen eine Hinwendung, dass es wieder eher so Richtung Low-Tech-Bauen geht und gut, ressourcentechnisch nicht ganz eindeutig, aber manche sagen, vor allem viele Schweizer sagen, wir machen jetzt Dämmbeton, der ist so ein bisschen weniger dicht und dann mache ich einfach eine 50 Zentimeter Betonwand und gar keine anderen Schichten, keine Isoliermaterialien und das ganze Zeug und das hält auch warm und ist einfach und produziert keinen Sondermüll. Dafür benutzt wieder verdammt viel Beton. Das ist alles ein bisschen verzwickt.
Ja, und ein anderes Feld, worüber ich gerne noch sprechen würde, ist über diesen ja fast schon Instagram-Brutalismus-Hype, den es richtig gab. Und der ja irgendwie nicht abzureißen scheint und ja sogar dazu geführt hat, dass wir hier Adrian Brody, der auch lustigerweise mal hier war, um sich St. Agnes anzuschauen, der hat die Hauptrolle gespielt in Brutalist, dass es ja sogar schon zu einem mehrfach prämierten Hollywood-Film geführt hat. Wie erklärst du dir das?
Ich sehe da eine Parallele eigentlich. Genau das, was den Brutalismus schon in den 60er Jahren zur internationalen Bekanntheit, jedenfalls unter Architekten, gemacht hat, funktioniert jetzt nochmal. Es ist einfach eine Architektur, die sich unheimlich gut abbildet. Und in diesem Fall, in den 50er Jahren hat es funktioniert, weil die Architekturmagazine zirkuliert sind und mehr Abbildungen bringen konnten. Und heute funktioniert das, weil alles nur noch über visuelle Kommunikation funktioniert. Instagram, TikTok und so weiter. Und das ist eigentlich wie maßgeschneidert, weil das funktioniert in einem Moment. Man muss nicht erst eine große Erklärung lesen, was das jetzt für ein sozialer Wohnungsbau aus den 20er Jahren ist und warum das wichtig ist, ist erstmal sekundär. Das Bild zählt erstmal, um im Internet irgendwie eine gewisse Verbreitung zu finden und dafür ist der Brutalismus ideal. Es sieht total abgefahren aus, es ist 50, 60 Jahre alt. Man hat vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, man In dieser ganzen entmaterialisierten Welt, man ist viel virtuell unterwegs, auf Handys und so weiter, gibt es vielleicht so eine gewisse Gegenbewegung. Man sehnt sich wieder nach was betont Physischem, nach was Massivem, was man einfach durch Angucken auch strukturell zu verstehen scheint. Und da bietet der Brutalismus sowas Massives, was man anpacken kann, was Taktiles, auch wenn man es nur auf dem Bild sieht. Man kann sich vorstellen, wie man über die rauen Oberflächen fährt. Und man sieht, woraus es gebaut ist, man sieht, wie es zusammenhält und wie es errichtet wurde. Und das ist so ein bisschen das gleiche Phänomen, wenn du wissen willst, wo deine Frühstückseier herkommen und wer die gelegt hat und unter welchen Bedingungen, ist man vielleicht auch wieder dazu geneigt, dass man es toll findet, ein Bauwerk zu sehen, bei dem man denkt, man sieht ihm an, wie es errichtet wurde und gleichzeitig sieht es einfach cool aus.
Ja, ich glaube, es ist auch dieses Anschmachten oder dieses sozusagen Feiern der Utopie, die in diesen Gebäuden irgendwie drin steckt und des Verrückten und des, also verschwenderisch ja nicht, sorry, aber eher der gebauten Utopie, der eben dieser sozialen Funktionen.
Klar, wir haben jetzt so lange im Neoliberalismus gewohnt, dass man natürlich auch vielleicht wieder sich zurücksehnt zu so einem Wohlfahrtsstaat, der also große Bauprojekte in die Hand nimmt und koste es, was es wolle, was für seine Bürger hinstellt. Und ja, das geht natürlich auch wieder.
Und so ein Riesenkrankenhaus oder so ein, und gleichzeitig so eine, es sind ja so Trutzburgen.
Ja, das ist was Komisches. Das ist so ein Retrofuturismus. Also manche Bauwerke sehen aus gleichzeitig, als wären sie schon seit tausend Jahren da und als wären sie trotzdem aus der Zukunft. Und das changiert so zwischen so was total Archaischem und trotzdem Science Fiction, was irgendwie auch einen ganz, ganz speziellen Reiz für mich ausmacht.
Wobei es ja auch nicht alle anspricht. Also es ist ja auch so, dass wir befassen uns ja schon seit langem mit dem Mäusebunker, also mit dem ehemaligen Laboratorium für Tierexperimente von der Charité, ich weiß nicht, wie der genaue Begriff ist. Und viele sehen das auch und sagen, oh Gott, das sieht ja so martialisch schrecklich aus.
Absolut.
Und ich sehe das als beautiful.
Aber ich kann das total verstehen, dass das jemand anschaut und sagt, um Gottes Willen. Also bei dem Mäusebunker besonders finde ich es ja auch beeindruckend. Wann sieht schon mal ein Gebäude von sich aus gewollt furchteinflößend aus, wenn es jetzt keine Militärarchitektur ist? Also normalerweise macht man es entweder neutral oder euphemistisch oder man versucht es irgendwie ansprechend und schön auszusehen lassen oder man sagt, das Aussehen ist ein Resultat aus den Sachzwängen. Aber dass mal jemand ein Bauwerk nimmt, in dem gefährliche Dinge passieren, also Tierversuche mit Krankheitserregern und dieses Konzept so aufnimmt und diese Gefahr einfach in den Formen manifestiert und so eine furchteinflößende Riesenskulptur draus macht. Das gibt's nur einmal. Aber dann, das ist eigentlich nur der Beweis, dass es auch funktioniert, dass manche Leute das wirklich das Fürchten lehrt.
Warum haben die beiden das gemacht? Das ist ja Gerd und
Magdalena Henska.
Ja.
Also das ist irgendwie ihre Leistung. Das war ein wahnsinnig komplizierter Bau. Es waren sehr hohe Anforderungen, sehr spezielle Anforderungen. Das sollte das modernste Zentrum für Tierversuche sein. Ein Teil musste Unterdruck haben, damit, wenn die Tür aufgeht, die Erreger nicht aus der Tür rauskommen. Ein anderer Teil, wo die Mäuse und andere Tiere steril gezüchtet wurden, hatte Überdruck, dass, wenn die Tür aufgeht, nichts reingeht. Brauchst es frische Luft von möglichst weit weg von der Fassade, deswegen diese Kanonenrohre. Du wolltest kein direktes Sonnenlicht, deswegen diese dreieckigen Fenster Richtung Norden. Das waren alles furchtbar spezielle und schwierig zu erfüllende Anforderungen, ein hochtechnisches, hoch monofunktionales Gebäude.
30 Jahre Bauzeit oder sowas.
Ja, furchtbar lang haben sie, der Bau ist Berlin-typisch schiefgegangen. Und das hat er irgendwie alles so geschafft zu verpacken, dass es absolut funktioniert und die Funktion zuerst setzt und gleichzeitig ist es aber diese Riesengroßskulptur und das ist fantastisch und das gibt's danach auch nicht mehr. Inzwischen sind die Tierversuche nach Buch umgezogen und es sieht aus wie Bürogebäude.
Und das ist ja ganz interessant, der Landeskonservator hat mir gesagt, mit eurer Initiative, es war das erste Mal, dass Denkmalschutz überhaupt in der Tagesschau oder im Tagesthemen vorkam. Ja. Weil ihr habt euch ja stark auch dafür eingesetzt, dass der unter Denkmalschutz gestellt wird, was ja dann auch geklappt hat. Interessant ist ja, dass man manchmal das Gefühl hat, ein öffentliches Gebäude wird dann nicht so schnell unter Denkmalschutz gestellt wie vielleicht ein privates. Was ist denn die Lösung für diese ganzen Gebäude?
Ja, das ist die Preisfrage. Und wenn es eine einfache Lösung gäbe, dann hätten wir die, glaube ich, schon. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie man mit so einem Gebäude verfährt. Das Einfachste ist immer, wenn die ursprüngliche Nutzung in abgeänderter Variante nochmal weiterverfolgt werden kann. Also wenn ein Kaufhaus Kaufhaus bleiben darf oder wenn ein Institut Institut bleiben darf. Das ist immer einfacher, als wenn man Wohnungsbau in Kaufhaus bauen will oder Künstlerzentrum in Tierversuchslabor. Das geht aber auch. Und dann muss man erstmal ein bisschen schauen, was gibt das Gebäude eigentlich her? Und beim Mäusebunker ist es so, dass es wahnsinnig überdimensioniert und überproportioniert ist. Das ist schon mal super. Das heißt, es hält einiges aus. Da kann man auch mal einen Lichthof reinschneiden oder da kann man Teile der Fassade abnehmen. Und jetzt heißt es natürlich gleich, halt, das ist ja denkmalgeschützt, da darf man ja keine Türklinke verändern. Das ist aber gar nicht so. Also es ist von Denkmalamt zu Denkmalamt ein bisschen unterschiedlich, aber man kann durchaus auch gravierende Eingriffe in ein denkmalgeschütztes Bauwerk integrieren mit dem Segen des Denkmalschutzes, wenn man das irgendwie intelligent macht und respektvoll mit dem ursprünglichen Gebäude umgeht, da geht einiges. Und ich glaube, das ist auch die Chance beim Mäusebunker und bei vielen brutalistischen Bauwerken, weil die einfach so massiv gebaut sind, dass die einiges aushalten. Also man kann da wirklich viel umbauen, viel rausnehmen, Neues ansetzen, solange man das irgendwie intelligent macht und das Ganze gut funktioniert mit dem, was ursprünglich da gewesen ist. Und das ist sicher auch der Weg beim Mäusebunker. Nun ist es so ein Riesending, das so ein bisschen in der Peripherie liegt, wo man nicht so gut hinkommt. Deswegen bieten sich wahrscheinlich eher mehrere kleine Nutzungen an. Also es ist schwierig, die eine Idee zu haben, mit der man das komplette Ding wieder benutzen kann. Ich glaube, es macht mehr Sinn, auch wenn man die umgebenden Anwohner in Betracht zieht, die vielleicht auch was davon haben wollen, dass man mehrere kleinere Dinge dort ansiedelt und die sich ergänzen.
Unser Konzept war ja, sich einfach der Architektur auch zu unterwerfen. Mhm. Also quasi das, was da ist, anzunehmen und zu nutzen. Mhm. Und einfach auch ganz viel leer stehen zu lassen, weil es sind ja immer noch, weiß ich nicht, 40.000 Quadratmeter sind es, glaube ich. Ne? Mhm. Vielleicht zum Abschluss. Es gibt ja in dem Buch, gibt's einen richtigen Rundgang, also einen Plan, kann man online erwerben auf
bluecrowmaps.com.
Und bei uns im Shop auch, ist aktuell der Bestseller bei uns hier im Museumshop in der Galerie. Und es gibt diese Stadtplan, wie lange braucht man, um das alles anzuschauen?
Also ich kann sagen, wie lange ich gebraucht habe, weil ich das ja alles durchfotografiert habe. Ich habe so 5 bis 6 Bauwerke pro Tag geschafft, also sagen wir mal 10 Tage. Mhm, okay. Also es ist alles ein bisschen weit auseinander, ist ein bisschen schwierig, das in einem Lauf zu machen, aber mit ein bisschen öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich würde das eher so als mehrere Wochenenden, wo fahren wir denn dieses Wochenende mal hin in Berlin, wo wir noch nie waren, und dann gibt's da noch eine schöne Kirche, die wir uns angucken können, von der wir noch nie was gehört haben.
Und was ist für dich die beste Umnutzung gewesen?
Die beste Umnutzung, oh, da muss ich überlegen. Ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich St. Agnes sage.
Also gibt es noch was anderes
außer St. Agnes? In Berlin gibt es wirklich noch nicht so viele Umnutzungen.
So viel Umnutzung,
in Berlin ist ganz viel wirklich noch in seiner ursprünglichen Verwendung, natürlich mit wechselnden Besitzern, aber also wie gesagt, was früher Schering-Konzernzentrale war, ist halt heute eine Bayer-Konzernzentrale, und was früher eine katholische Kirche war, ist jetzt eine syrisch-orthodoxe Kirche. Und das meinte ich auch damit, dass also je näher die Umnutzung an der ursprünglichen Nutzung ist, desto einfacher ist es natürlich. Ich glaube, was uns wirklich bevorsteht hier, sind die in den großen Umbauprojekten sind die Kaufhäuser und was man daraus macht. Das ist jetzt wieder ein bisschen Geschmackssache, ob man die noch unter Brutalismus
einordnet. Was ist ein brutalistisches Kaufhaus hier? Also weil das Hermannplatz so ist ja 20er Jahre,
ja, Hermannplatz ist 20er Jahre, vielleicht
das an der Das Parkhaus daneben ist super. Kann ich hier an der Stelle auch eine sehr interessante Podcast-Folge empfehlen, die ich aufgenommen habe mit Anders Lenea, einem dänischen Architekten, der sich mit Nachnutzung befasst. Das ist ja auch so interessant bei dem Brutalismus. Das ist ja ein, also hier zumindest bei Düttmann, der hat ja diese Steine wiederverwendet, aus einer anderen Motivation heraus, aber jetzt ist ja ganz viel Recycling-Thema.
Ja.
Und der Anders hat in dem Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, beschrieben, leider ist Benko dann pleite gegangen, er wollte aus den Resten der Sanierung des Kaufhofs ein Hotel bauen in der Parkanlage daneben.
Ah, super.
Und diese Betonteile rausschneiden und daraus wiederum das Hotel bauen oder sowas.
Genau, genau. Ja, also an der Karl-Marx-Straße gibt's ein großes Kaufhaus so Richtung Rathaus Neukölln.
Okay,
genau, das geht so ein bisschen Richtung tschechische Botschaft, also früher tschechisch-slowakische Botschaft. Ja. Auch die wird umgebaut oder restauriert. Die haben im letzten Moment, also die wollten erst alles rausreißen und haben jetzt im letzten Moment doch den Wert zu schätzen gewusst. Und da stehen seit der Wende die obere Hälfte leer. Das waren früher Apartments für die Botschaftsangehörigen und dafür hat es keinen Nutzen mehr gegeben. Da sollen jetzt, soweit ich das richtig verstehe, auch einfach schöne Wohnungen rein, nicht für Botschaftspersonal, sondern einfach zur Miete. Und das sind natürlich wunderbare Räume, die da wieder aufgearbeitet werden. Und Leerstand ist immer schlecht für jedes Gebäude. Je länger es einfach rumsteht und vor sich hingammelt, desto schlechter geht es ihm. Das heißt, und gleichzeitig Wohnungsnot. Also genau das Gleiche wie in den 60ern und in den 70ern hier in Berlin. Große Wohnungsnot, gleichzeitig steht halb Kreuzberg leer, weil die Besitzer sagen, naja, es regnet rein, lohnt sich aber nicht mehr, weil wird in 5 Jahren abgerissen. Und die Spekulation geht immer weiter.
Ja. Aber interessant, was du gerade sagtest, ist auch nochmal fast ein Thema für sich. Einer meiner Lieblings-, eigentlich auch brutalistischen Museumsbauten ist die Kunsthalle Rostock. Mhm. Ist zwar nicht in Berlin, aber auch absolut sehenswert.
Ja, absolut.
Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Brutalist Berlin, na gut, im Frühling ist es besser, aber der wird ja auch wieder kommen.
Nein, man muss im Winter, weil da kann man fotografieren als Architekturfotograf.
Stimmt, da sind die Bäume
leer. Da sind die Bäume leer.
Ja. Das spielt auch einen großen Unterschied hier mit St. Agnes.
Ja.
Das sieht man immer nur, wenn die Bäume nicht...
Das ist natürlich ein bisschen trist, aber man sieht wenigstens was.
Genau, dann auf Schwarz-Weiß.
Genau.
Super, vielen Dank dir.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.